Wann bist du das letzte Mal einem alten Bekannten begegnet? Vielleicht einem früheren Pfadfinder aus deiner Gruppe oder einer Kommilitonin aus der Studienzeit? Einem alten Kollegen, der schon in Rente ist? Und wie war dann diese Begegnung? War sie fröhlich, vertraut, an Altes, Gemeinsames anknüpfend? Oder war sie ganz fremd, unpersönlich, steif, unsicher, man hat sich nichts mehr zu sagen? Alte Bekannte treffen, das kann ganz unterschiedliche Färbungen haben und unterschiedliche Empfindungen bei uns auslösen. Heute begegnet Jesus in unserem Bibeltext alten Bekannten. Sein Wirken hat begonnen. Er ist von Johannes getauft worden und zog durchs Land, um zu lehren. Ich lese aus Lukas 4 die Verse 14 bis 30. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht Josefs Sohn? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt. Nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Jesus kommt in seine Heimatstadt, dorthin, wo er fast 30 Jahre gelebt hat. Seine Freunde, Zimmermannskollegen, seine Familie und seine Nachbarn leben da. Und Jesus geht am Sabbat in die Synagoge, wie es üblich war und wie er das oft tat. Auch dass er eine Lesung übernahm, war absolut üblich, das durfte jeder erwachsene Mann. Im jüdischen Gottesdienst gab es zwei Schriftlesungen, von denen die zweite eine Lesung aus den Prophetenbüchern war. Im Stehen wurde aus der Buchrolle gelesen und dann im Sitzen folgte die Predigt, die Auslegung der Schrift. Alles also soweit üblich. Aber dann, was sagt der da? Eine deutliche Irritation, oder? Heute ist dieses Schriftwort vor euren Augen erfüllt. Ihr seid Zeugen. Zwei Sätze als Predigt und fertig. Ihr kämmt euch wahrscheinlich ein bisschen vereimert vor, wenn das bei uns hier so geschehe. Zwei Sätze, aber was für welche? Jesus zitiert eine jahrhundertealte Verheißung, eine Verheißung, die jedem Israeliten bekannt war. Sie deutet auf den Messias hin, der so deutlich, so sehnlich erwartet wird, der von Gott Gesandte. Und Jesus deutet die Verheißung des Propheten Jesaja auf sich. Aus der Verheißung wird plötzlich Erfüllung. Zukünftiges wird zur Gegenwart. Es geschieht. Jetzt. Ihr seid Zeugen, sagt Jesus. Ihr könnt es sehen, ihr könnt es erleben, ihr könnt es bezeugen. Ich bin es. Können wir das den Leuten in der Synagoge in Nazareth übel nehmen, dass sie irritiert sind? Stellt euch das mal vor. Wenn hier jetzt ein Lehrer, ein Pfarrer, ein Schriftgelehrter, ein Prophet auf der Kanzel stände, alles ist denkbar. Aber jemand, der von sich sagt, ich bin der Messias? Wenn hier auf der Kanzel jemand stehen würde und sagen würde, ich bin Gott? Denn letzten Endes ist es genau das, was in Nazareth passiert ist. Ist schon krass, oder? Das ist eine deutliche Irritation, eine steile Aussage. Jesus mutet seinen Zuhörern ganz schön was zu. Er weiß, wer er ist. Und die Zuhörer wundern sich. Hier gibt es unterschiedliche Deutungen zu diesem Text. Die einen sagen, die Leute waren erstaunt. Sie waren positiv erstaunt, dass einer von ihnen, einer der ihren, ein Zimmermann, so lehren und reden kann. Sie haben von Jesu Wirken in Kapernaum gehört und sie sind begierig darauf, sein Wirken auch in ihrer Stadt zu erleben. Jesus genießt schon eine gewisse Bekanntheit und ein bisschen Glanz könnte auf die Leute in Nazareth abfärben. Ein Wunderheiler, der gilt nämlich schon was. Unser Jesus. Sie wollen sich ein wenig in seinem Glanz sonnen. Ja, weißt du, ich kenne den schon. Ich kenne den schon richtig lange. Nazareth, das Provinznest, könnte ein bisschen an Bedeutung bekommen durch Jesus. So ist auch der Einschub im Text zu verstehen. Arzt, hilf dir selbst. Wie wir gehört haben, hast du große Dinge in Kapernaum getan, dann tu sie nun auch in deiner Vaterstadt. Und, was Jesus sagt, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Jesus, wenn du richtig berühmt werden willst und nicht mehr als Provinzprediger belächelt, dann beweis deine Kraft und tu auch hier Wunder. So könnte man das verstehen. So die eine Auslegung. Die Leute sind positiv erstaunt, zur Bewunderung entschlossen. Sie wollen auch nicht hinter den Leuten in Kapernaum zurückstehen. Aber diese Motivlage ist kritisch. Sie wollen nicht Jesus. Sie wollen Wunder um ihrer selbst willen. Und sie begreifen im Grunde nicht das, was Jesus ihnen sagt. Die zweite Möglichkeit, die in anderen Übersetzungen deutlich wird, ist, die Zuhörer sind negativ überrascht von dem, was Jesus da sagt. Ist das nicht Josefs Sohn, der Zimmermann? Wie kann der sowas von sich geben? Den kennen wir doch. Was bildet der sich eigentlich ein? Wir hier in Deutschland, wir sind ja sehr gut im Expertentum. Es gibt Experten für alles Mögliche und für alles braucht man einen Schein, eine Legitimation, einen Nachweis. Ich bin Experte für. Wie kann Jesus, der Zimmermannssohn, so reden? Erinnert euch an die alten Bekannten vom Anfang. Eine junge Erwachsene kommt nach einem Auslandsaufenthalt oder einem Auswärtsstudium zurück nach Esslingen. Wen sehen wir vor uns? Immer noch die Jugendliche, die bei den Pfadis war? Oder schauen wir neu hin? Wer bist du? Was hat dich geprägt? Was hast du entdeckt? Was hat dich verändert? Ich hatte über einige Jahre einen guten Begleiter oder Mentor. Er war in mancher Hinsicht anderer Meinung und Prägung als ich. Was ihn auszeichnete, war eine ganz positive Neugier auf das Leben und auf sein Gegenüber. Er wollte lernen, Schätze entdecken und im Austausch mit Menschen ganz Neues sehen. Seine meistgestellte Frage war: Was haben Sie in einem bestimmten Ereignis, in einer Situation über sich und über Gott gelernt? Daran wollte er teilhaben. Ganz ohne Scheuklappen, ohne Vorwissen, er war offen für sein Gegenüber. Und er war in der Lage, sein Gegenüber wirklich zu sehen. Mit alten Bekannten teilt man gemeinsame Erinnerungen, aber jeder ist seinen Lebensweg weitergegangen. Kann ich sagen, dass ich den anderen kenne? Ich habe ein bestimmtes Bild von ihm, ein Puzzlestück seines Lebens habe ich mit ihm geteilt. Bin ich in der Lage, den anderen neu zu sehen, unvoreingenommen, ihn nicht in eine Schublade zu packen? Das kann man den Leuten in Nazareth vielleicht kritisch vorwerfen oder sie fragen: Was erwartet ihr? Den Jungen von nebenan? Den Wunderheiler, der Glanz in die Stadt bringt? Seid ihr in der Lage, in Jesus den Sohn Gottes zu erkennen? Ja, Jesus war bekannt. Und doch konnten ihn die Menschen in Nazareth nicht erkennen. Egal ob positiv oder negativ, überrascht, irritiert, wahrscheinlich gab es beides. Und die Stimmung kippt. Jesus toppt das Ganze noch, die Irritation nimmt zu. Er zitiert eine Stelle aus Jesaja 61. Jeder Israelit wusste, dass mit dieser Verheißung auf den Messias hingewiesen wurde. Aber Jesus lässt in seiner Lesung etwas aus. Bei Jesaja folgt auf das gnädige Jahr des Herrn der Hinweis auf einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und dieser kleine Zusatz entsprach in hohem Maß dem, wie die Israeliten sich den Messias vorgestellt haben. Der Messias rettet aus der Knechtschaft durch fremde Herrscher. Er befreit das Volk und führt sie aus politischer Gefangenschaft. Im weiteren Verlauf des Jesaja-Textes ist davon die Rede, dass Fremde die Arbeit für das Volk machen werden. Und Gott die Völker richtet und für Gerechtigkeit sorgt. Und diesen Zusatz, der für die Israeliten so entscheidend war, den lässt Jesus weg. Und zur Krönung des Ganzen erinnert er dann auch noch an zwei alte Geschichten. Bei der erwähnten Witwe aus Sarepta und Naaman, dem Syrer, handelt es sich um Heiden, die nicht dem Volk Israel angehören. Indem Jesus Hinweise gibt auf diese alttestamentlichen Geschichten, in denen Heiden gerettet, geheilt werden, stößt er seine Zuhörer ganz schön vor den Kopf. Die werden bevorzugt? Ist doch unglaublich. Also selbst wenn Jesus der Messias wäre, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und so erklärt sich die Wut der Menge. Jesus ist ganz anders, als sie das erwartet haben. Jeder, der schon mal Jungschar oder Kinderkirche geleitet hat und eine biblische Geschichte erzählen wollte, der kennt die Reaktion, kenne ich doch, ist langweilig. Und auch bei der Bible Challenge im letzten Jahr im CVJM gab es immer mal wieder solche Stimmen, oh, das kennen wir doch, das haben wir schon so oft gelesen, müssen wir das wirklich nochmal lesen? Sind wir in der Lage, genau hinzusehen, neu hinzusehen? Sind wir bereit, dem lebendigen Gott, der vielleicht ganz anders ist, als wir bisher dachten, zu begegnen? Bisher haben wir uns den geschichtlichen Kontext angeschaut. Das ist wichtig zum Verstehen und um uns selbst zu hinterfragen. Hätten wir von Herzen verstanden, was Jesus da sagt und wer er ist? Schauen wir mal hin, was Jesus da inhaltlich von sich sagt in dieser zitierten Jesaja-Stelle. Und das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Jesus sagt: Ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Du bist gesehen, du bist angenommen, du bist geliebt. Ich sorge für dich. Eine gute Botschaft. Und die heißt gleichzeitig auch, dass alle, die Jesus nachfolgen, mit dafür Verantwortung tragen, dass diese Botschaft umgesetzt wird. Mit Jesus sind wir aufgerufen, den Armen gute Botschaft zu bringen, Evangelium zu verkünden und ganz praktisch den Armen zu helfen. Ausleger sind sich einig, dass es zwei unterschiedliche Deutweisen für das Wort Arme im Urtext gibt. Hier sind auch die gemeint, die Sehnsucht nach Gott haben, die ihn suchen. Und da gilt genauso, du bist gesehen, du bist angenommen, du bist geliebt. In Jesus begegnet dir Gott selber. Jesus ist das Gesicht der Liebe Gottes. Wenn du ihn anschaust, dann siehst du Gott. Beide Bedeutungen sind gleich wichtig. Und wenn wir nur eine sehen, dann wird was schräg. Die Armen, ganz konkret, lebenspraktisch. Jesus ist gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Und wir als seine Nachfolger sind eingeladen, das mit ihm zu tun. Und genauso sind die gemeint, die Sehnsucht haben nach Gott, die bedürftig sind nach diesem Gegenüber Gottes. Jesus sagt, ich bin gekommen, Freiheit für Unterdrückte und Gefangene zu bringen. Jesus befreit von lastender Schuld, von all dem, was uns unfrei macht und befähigt uns zum Leben. Wen der Sohn frei macht, der ist in Wahrheit frei, so heißt es in Johannes 8. Durch seinen Tod und seine Auferstehung dürfen wir leben. Und wenn wir das noch mehr begreifen würden, welche Freiheit uns Jesus gibt, ich glaube, das würde unser Leben noch mal komplett umkrempeln. Ich bin gekommen, den Blinden Augenlicht zu geben, dass sie sehen sollen. Hier fügt Jesus einen Vers aus Jesaja 42 ein. Blindheit betrifft in diesem Sinne auch nicht nur die medizinisch Blinden, sondern heißt für uns alle, Jesus führt von der Finsternis ins Licht. Jesus, der von sich selber sagt, dass er das Licht der Welt ist, der ermöglicht uns ein Leben im Blick auf ihn im Licht. Und lasst uns beten, dass Jesus uns die Augen aufmacht, immer wieder ihn zu erkennen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Gnadenjahr auszurufen. Alle 50 Jahre gab es in Israel so ein Gnadenjahr. Manchen ist eher der Begriff Erlassjahr bekannt. Darüber wird immer mal wieder auch in politischen Gremien diskutiert. Und die Forschungen belegen, dass zu der Zeit, als Jesus sein öffentliches Wirken begann, solch ein Gnadenjahr war. Was hieß das? Hatte jemand sein Erbe verloren, wurde es rückerstattet. Es gab eine Wiedereinsetzung in den angestammten Besitz. Das Land durfte sich erholen. Es gab ein Brachjahr. Felder wurden sich selber überlassen. Die Erde konnte sich regenerieren. Und Dienstbarkeiten endeten. In Israel gab es keine Leibeigenschaft. Menschen, die anderen zu Diensten waren, waren das zeitlich begrenzt. In dem Gnadenjahr endete das. Sie wurden frei. Im Blick auf den Messias erwartete man das. Wiedereinsetzung in den Besitz, letztendlich Wiederherstellung der Identität als Gottes Kinder und Erben der Verheißung. Man erwartete Freiheit von Unterdrückung und fremder Herrschaft. Und wir können sagen, dieses Gnadenjahr, das Jesus da ausruft, das gilt seit 2000 Jahren. Jesus sagt durch diese Worte so viel über sich, über Gott. So ist Gott. Der Freimacher, der Versorger. Der, der uns unser Erbe gibt, weil wir seine Kinder sein dürfen. Da wird was wiederhergestellt. Die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Er ist Hoffnung für diese Welt und für jeden von uns ganz persönlich. Und wie ist das nun bei uns? Können wir uns einlassen auf Jesus, der manchmal so ganz anders ist, als wir meinen? Ich wünsche es uns. Ich wünsche uns, dass immer wieder neu hinschauen, fragen, Jesus, wer bist du? Und ich wünsche uns dieses lebenslange Lernen und Entdecken. Und dann staunen, anbetend staunen. Über das, was wir entdecken und über den, den wir entdecken, Jesus in unserer Mitte, Gott selbst. Amen.